Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.
12. Juni 2026. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast in der Episode 233. Ich heiße Tobias Weckenbrock und heiße euch herzlich willkommen und freue mich mit euch auf eine interessante Ausgabe in der Post-Castrop-Kocht-Überphase. Wir sprechen heute über ein ernsteres, ein weniger feierliches Thema, und zwar über einen medizinischen Fehler mit Todesfolge. Dazu kommt gleich Fabian Hollenhorst zu mir ins Studio. Außerdem ist Johannes Wenzel da und wir sprechen über die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber erstmal fangen wir mit etwas anderem an. Wir haben Feedback bekommen und das möchte ich super gern hier vortragen. Einmal von DJ Ted. DJ Ted Newman hat aufgelegt am Freitag auf Castrop Kocht über und er meint, der Freitag war, wie ich finde, selten so voll wie in diesem Jahr und stimmungsmäßig echt krass. Und nicht so zäh, wie ihr es beschrieben habt. Die jungen Leute sind ganz schön textfest, was die 80er und 90er Jahre angeht. Das sagt DJ Ted und tatsächlich, wir waren ja ein bisschen verwirrt, was den Donnerstagabend und den Freitag angeht. Unterm Strich sagen wir auch, Castrop Kocht über war richtig gut, rundweg gelungen, mit, naja, Nuancen von Problemen vielleicht am Donnerstagabend, wofür Dougie and the Blind Brothers einfach vielleicht ein paar zu wenig Leute da waren. Aber da hat der Fabian ja tatsächlich den Donnerstag mit dem Freitag verwechselt. Und bei DJ Ted, da muss ich ihm recht geben, da war es auf dem Marktplatz am Freitag voller, als ich gedacht hätte. Zu unserer Spezialepisode mit Isabel Auffenberg haben wir auch reichlich Feedback bekommen. Ich möchte nur eins mal hier vortragen, ganz konkret. Und da hat uns der Willi eine Nachricht geschickt und er schreibt: Der Podcast mit Frau Auffenberg ist einer der besten und motivierendsten Podcasts, die ich je gehört habe. Toll für Ickern und Castrop Rauxel. Sehr hörenswert. Lieber Willi, damit schlägst du alles. Ich habe viel positives Feedback zur Folge mit Isabel Auffenberg gehört, aber so ein nettes Feedback, das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Aber jetzt genug der Lobhudelei, wir gehen in die aktuelle Episode mit den Kurznachrichten. Protestaktion. Wer heute, also am Freitagvormittag, am Evangelischen Krankenhaus oder am St. Rochus Hospital vorbeikommt, der könnte sich kurz wundern, denn beide Häuser beteiligen sich an einer landesweiten Protestaktion der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Zwischen 11 und 13 Uhr werden die Eingänge dort symbolisch geschlossen. Hintergrund sind geplante Änderungen bei der Krankenhausfinanzierung, die nach Angaben der Träger zu erheblichen Einnahmeverlusten führen könnten. Die Verantwortlichen warnen davor, dass Kliniken dadurch weiter unter Druck geraten. Langfristig seien sogar Krankenhausschließungen nicht ausgeschlossen. Für Patienten und Patientinnen soll die Aktion aber keine Auswirkungen haben. Die medizinische Versorgung läuft normal weiter. Die Gebäude bleiben über gekennzeichnete Seiteneingänge erreichbar. Mit der Protestaktion wollen die Krankenhäuser vor allem ein Signal an die Politik senden. Straßensperrung. Die Sperrung der Recklinghauser Straße in Ickern vor dem Parkbad Nord beschäftigt viele Menschen dort. Auslöser war Ende Mai ein sogenannter Tagesbruch, der durch einen Schaden im Kanalnetz entstanden ist. Also ein Loch mitten auf der Fahrbahn. Seitdem ist die Straße im Bereich des Freibads voll gesperrt. Der EUV hat die Gefahrenstelle erst abgesichert mit einer Stahlplatte und anschließend mit Reparaturarbeiten begonnen. Ursprünglich war von einer Bauzeit von rund 3 Wochen die Rede. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist aber offen. Denn aktuell, ich war am Mittwochabend zuletzt dort, ist dort noch eine sehr große Baustelle eingerichtet und es klafft ein sehr großes Loch in der Straße. Das Parkbad Nord und auch die Glückaufkampfbahn, also das Stadion von Viktoria Eickern nebenan, bleiben grundsätzlich erreichbar, allerdings dann nur über Fußwege, über den Gehweg. Autofahrer müssen etwas mehr Zeit einplanen, wenn sie dorthin wollen, oder können, wenn sie Glück haben, sogar direkt vor der Tür parken. Wie teuer die Reparatur am Ende für die Stadt bzw. den Straßenbaulastträger Straßen NRW wird, das steht bislang noch nicht fest. Diebstahl. An der Brücke Sprung über die Emscher in Henrichenburg sorgt ein Fall von Vandalismus für Ärger. Dort sind mehrere Liebesschlösser verschwunden. Die Besucher an einem eigens dafür vorgesehenen Zaun am Aufgang zur Brücke angebracht hatten. Eine Castrop-Rauxlerin meldete sich bei uns, nachdem das Schloss von ihr und ihrer Tochter plötzlich fehlte. Vor Ort zeigte sich, dass der Stahldraht des Zauns an mehreren Stellen durchtrennt worden war. Die Emscher Genossenschaft bestätigt diesen Vorfall und spricht vom ersten bekannten Fall dieser Art an dieser Anlage. Die sogenannten Liebesschlösser sollen eigentlich als Erinnerung und Symbol besonderer Verbundenheit dienen. Umso größer ist dann der Frust über die Beschädigungen. Die Emscher Genossenschaft kündigt an, die Schäden zeitnah zu reparieren. Wer hinter der Aktion steckt und ob es eine gezielte Aktion gegen diese beiden Personen war, ist bislang nicht bekannt. Die Mutter und ihre Tochter haben aber schon beschlossen, sie wollen an anderer Stelle am Zaun neue Schlösser anbringen. Verkehrssicherheit. In Habinghorst gibt's jetzt die 6. Schulstraße der Stadt. An der Erich-Kästner-Grundschule wird die Zufahrt an der Lessingstraße zu den Bring- und Abholzeiten für den Autoverkehr gesperrt. Das sind, glaube ich, zweimal eine halbe Stunde am Tag. Einmal morgens und einmal mittags bzw. nachmittags. Ziel ist es, die Situation vor der Schule einfach sicherer und übersichtlicher für die Kinder zu machen und auch für die Verkehrsteilnehmer generell. Gerade morgens kam es dort nämlich immer wieder zu unübersichtlichen Situationen. Eltern sollen ihre Kinder eigentlich an einer erweiterten Elternhaltestelle an der Germanenstraße aussteigen lassen, sofern sie sie mit dem Auto zur Schule bringen müssen. Den restlichen Weg sollen die Schülerinnen und Schüler dann zu Fuß zurücklegen. Die Stadt hat mit ähnlichen Maßnahmen an anderen Grundschulen schon gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel an der Waldschule, an der Wilhelmschule und an der Grundschule Alter Garten in Henrichenburg. Nach Angaben der Verwaltung hat sich an allen Stellen der Verkehr deutlich beruhigt. Deshalb setzt Castrop-Rauxel weiter auf den Ausbau der Schulstraßen. Und damit ab ins erste Hauptthema dieser Woche. Bei mir im Studio zu Gast Fabian Hollenhorst.
Hallo Tobi.
Wir sind jetzt wieder in der ersten Etage über dem Marktplatz und nicht mehr mittendrauf. Hast du Castrop-Kochlüber gut verdaut?
Ich habe wieder Stimme, ein bisschen.
Ja, man hört noch, diese Restheiserkeit hört man noch ein bisschen.
Ja, ja. Es war hart. Aber heute ist mal nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Stimmt. Wir haben ja in den letzten Tagen auch sehr viel über Castrop-Kochlüber berichtet und sind jetzt aber wieder in den Alltag zurückgeschwenkt. Und du hast dich da mit einem sogar sehr schwierigen Thema auseinandergesetzt. Da geht es nämlich um medizinische Fehler.
Genau, es geht um den Tod von Angelika Harms. Das ist die Lebensgefährtin gewesen von Thomas Frauendienst, über den wir schon einige Male berichtet haben, weil er ein schweres Schicksal hat, anerkanntes Missbrauchsopfer. Und die beiden kannte man hier im Castrop-Rauxler Stadtbild auf jeden Fall. Ja, die sind halt sehr umtriebig gewesen zusammen und deswegen kannte man sie, sind, glaube ich, auch in der SPD stark aktiv gewesen in manchen Bereichen, auf jeden Fall politisch. Und Angelika Harms ist im Jahr 2023 verstorben. Das haben wir damals auch berichtet. Und seitdem begann ein Kampf von Thomas Frauendienst um Aufklärung, denn er ist der Meinung, dass bei der Hüftoperation, eigentlich ein Routineeingriff im katholischen Krankenhaus Dortmund-West, etwas schiefgelaufen sei. Und diese Bestätigung aus seiner Sicht hat er jetzt. Es gab keinen Prozess vor Gericht, aber es gibt eine Zahlung von der Versicherung des Krankenhauses.
Also das heißt, Angelika Harms war in Kirchlinde im Krankenhaus, um sich an der Hüfte operieren zu lassen und ist nicht wieder lebendig entlassen worden. Also ist dann verstorben vor Ort, oder?
Genau, also es ist eigentlich eine Routineoperation, ja, eine vergleichbare Operation, macht das Krankenhaus so, ich habe mal in die Zahlen geguckt, so knapp 500 im Jahr, also du kannst sagen 2 pro Tag eigentlich, fast schon generell Hüfteoperationen sogar 800, also es ist, das Krankenhaus ist darauf spezialisiert.
Wir haben, glaube ich, mal berichtet, dass die jetzt auch erstmals 2 Hüften in einer Operation, oder war das das andere Krankenhaus?
Ich glaube, ich glaube, das waren Kniegelenke, oder?
Kann auch sein. Also, genau. Also die sind in dieser orthopädischen, chirurgischen Sache auf jeden Fall eigentlich Experten, ne?
Genau. Und man muss ja dann auch wirklich erstmal sehen, wie viele Operationen da sehr, sehr gut laufen. In dem Fall war es wohl nicht so, wenn man Thomas Frauendienst fragt, aber auch Gutachten, die das bestätigen. Also eigentlich jetzt seit 3 Jahren kämpft der Mann darum, eigentlich um Aufklärung. Denn ja, er hat jetzt eine Versicherungszahlung bekommen, die ist im höheren fünfstelligen Bereich, was sein Anwalt, mit dem ich auch gesprochen habe, als sehr bemerkenswert einstuft. Denn also wenn man keine Schuld hat, dann zahlt man ja nicht einfach einen Betrag im höheren fünfstelligen Bereich, sondern dann wird man ja Beweise vorlegen, dass es nicht so ist. In dem Fall haben sie das gemacht. Und
das ist so eine Haftpflichtversicherung, die da haben, oder?
Genau. Okay. Und deswegen äußert sich das Krankenhaus dazu auch nicht. Ich habe natürlich gefragt, ob man zu dem Fall etwas sagen möchte, weil natürlich, wenn wir berichten, steht ja erstmal das Krankenhaus in einem schlechteren Licht da, so positiv wie sonst dort alles läuft. Und wir haben auch schon über positive Operationen berichtet. Ein Mann konnte wieder laufen, nachdem er die neuen Kniegelenke bekommen hat, neue Hüfte und all dies. Aber wie das nun mal so ist, der Gesundheitsbereich ist auch menschlich und dort können auch Fehler passieren. In dem Fall gehen die Gutachter und Thomas Frauendienst davon aus, dass das der Fall ist. Nämlich, es wurde eine Arterie verletzt bei der Hüftoperation. Angelika Harms war auch nicht ohne Vorerkrankungen, ist sie nicht ins Krankenhaus gekommen. Und bei diesem Prozess, die Arterie dann wieder zu versorgen, fachgerecht, seien wohl Fehler passiert. Okay. Das kann man sagen, das belegen dann auch die Gutachten. Und es führte dazu, dass die Blutungen so stark waren, dass Angelika Harms dann erst ein Stück ihres Beines amputiert werden musste und schließlich wirklich das Bein bis wirklich zum Hüftgelenk oben wurde es amputiert und davon hat sie sich dann nicht mehr wiederholt, wurde dann auf Drängen von Thomas Frauendienst nochmal verlegt, aber dort ist sie dann nach kurzer Zeit verstorben.
Das ist ja so erstmal sehr bitter und wir kennen Thomas Frauendienst, weil er auch häufiger in unserer Redaktion zu Gast ist. Der Mann ist einfach auch gerne bei uns und spricht mit uns und du warst, glaube ich, sogar mit ihm am Grab, ne?
Genau, ich habe mich mit ihm dann am Grab getroffen, einfach weil ich finde, dass dort Emotionen nochmal anders rüberkommen. Also ich könnte jeden verstehen, der sagt, nein, Herr Hollenhorst, ich möchte das nicht, dass Sie das tun. Aber wenn mich dort jemand mitnimmt, kann ich, glaube ich, das auch nochmal besser fühlen und einschätzen, was für so ein Artikel ja relevant ist. Also ich muss ich will die Emotion dort auch herüberbringen. Also er hat zum Beispiel am Grab ein Gebet gesprochen und sagte, das würde er immer tun. Ich habe ihn ein bisschen begleitet, wie er sich um das Grab kümmert, damit ich einfach ein Verständnis davon bekomme, wie lebt er jetzt 3 Jahre später damit.
Das war ja im Prinzip aber der einfache Teil der Recherche, mit Thomas Frauendienst über seine Sicht der Dinge zu sprechen, auch mit dem Rechtsanwalt. Wie schwierig war es denn dann im Umgang mit der Klinik? Also was muss man da als Journalist, der nach ethischen, journalistischen Maßstäben auch arbeitet, beachten?
Eigentlich war es in dem Fall mit der Klinik sehr einfach, denn ich habe den Fall angefragt und ich habe einfach die Antwort bekommen, dass man nichts dazu sagen wird, denn juristisch ist das Verfahren abgeschlossen. Also es gab den Vergleich sozusagen, kennt jeder, der sich dann vor Gericht mal geeinigt hat. Es gibt kein Urteil und der Vergleich wurde angenommen gegen diese durchaus hohe Zahlung und dann ist die Sache gegessen.
So, da kann man dann auch nicht mehr klagen. Also damit wenn man diesen Vergleich akzeptiert, auch als Kläger oder als Beschuldigender, dann akzeptiert man am Ende auch, so damit ist das Thema gegessen.
Genau. Und natürlich kann man das jetzt nicht gutheißen und das tut Thomas Frauendienst auch, weil er sagt eigentlich, er hätte gerne eine Entschuldigung bekommen. Also das Geld bringt Angelika Harms nicht wieder. Ich glaube, das würde er jederzeit eintauschen. So gut meine ich ihn zu kennen. Aber er hätte gerne mal mit den Verantwortlichen gesprochen. Und ich sag dir ganz ehrlich, Fehler passieren. Wenn du 800 Operationen in dem Bereich im Jahr machst, dann, wir haben jetzt über einen Fehler berichtet, dann kann das durchaus mal vorkommen. Ich glaube, er hätte sich da von den Verantwortlichen einfach mal gewünscht, dass sich jemand dahinstellt und sagt, wir haben diese Fehler, die Gutachter auch gesehen haben, gemacht und wir entschuldigen uns dafür. Und
machen das sie ist aber nicht. Auch nein, nicht ihm gegenüber.
Nein, auch nicht ihm gegenüber. Ich denke, man wird da auch vorsichtig sein, weil die Versicherung dann natürlich auch bestimmte Vorgaben hat. Also das ist dann alles schon sehr, sehr,
Man muss sich im juristischen Rahmen da sehr vorsichtig verhalten.
Genau, genau. Ich glaube, dann alles, was gegen einen verwendet werden kann, sollte dann nicht ausgesprochen werden. Und man muss dazu sagen, und das können vielleicht viele Hörerinnen und Hörer hier mitnehmen, der Anwalt von Thomas Frauendienst, wirklich auch ein sehr, Thomas Frauendienst ist manchmal sehr impulsiv, sein Anwalt war ein sehr, sehr nüchterner Mann und das war, glaube ich, eine gute Kombination. Er sagte aber, dass die Dokumentation des Falles sehr weitergeholfen hat. Also Thomas Frauendienst selber mal Krankenpfleger gewesen, das heißt, er kennt sich auch ein bisschen im Krankenhausbereich, im Pflegebereich aus und er hat alles dokumentiert, was aus seiner Sicht vielleicht nicht so ganz richtig gelaufen ist. Also schon wirklich nach der Operation, als das Bein noch nicht amputiert war, hat er Tagebuch geführt. Und das empfiehlt der Anwalt jedem, denn im Krankenhausbericht kommen manche Sachen nicht vor. Vielleicht hat man das schon mal eine eigene Erfahrung gemacht. Da hört man dann, ach ja, so und so ist es verlaufen, ihr Blutdruck war sehr niedrig und deswegen mussten wir das und das tun. Im Krankenhausbericht steht dann aber vielleicht nicht, wie hoch der Blutdruck wirklich war. Und wenn man das dann gehört hat von den Ärzten, aufschreiben, damit man irgendwas in der Hand hat, was man verwenden kann. Und das habe sehr, sehr geholfen, um dann auch diesen höheren Streitwert herauszubekommen. Also wir reden hier wirklich über eine Zahlung, die keine 10.000, keine 20.000 Euro ist, sondern schon deutlich höher.
Das Krankenhaus sagt jetzt nichts dazu. Was können denn jetzt aber unsere Hörer, die das hier hören, eigentlich daraus lernen? Also kann man jetzt noch, weiß ich nicht, guten Gewissens dahin gehen oder muss man jetzt vorsichtig sein oder was würdest du da jetzt daraus ableiten?
Auf jeden Fall kann man da mit sehr gutem Gewissen hingehen. Also die sind auch mehrfach zertifiziert. Also kurioserweise und ich hoffe mal, dass es nur Zufall war, just als diese Geschichte in unserer Printzeitung erschienen ist, hat das Krankenhaus uns eine Pressemitteilung an diesem Tag geschickt, dass sie wieder einmal als Endoprothetikzentrum zertifiziert wurden. Das fand ich etwas, wenn das ein Zufall war, fand ich ihn nicht so gut, denn natürlich will man sich denn dann jetzt wieder auch positiv darstellen, aber wir wissen von einem Fall aus, ich sag mal jetzt den letzten 3 Jahren, in denen ich mich darum gekümmert habe, das werden dann deutlich mehr als 2000 Operationen gewesen sein. Und deswegen kann man da mit sehr gutem Gewissen hingehen. Ich kenne auch Beispiele, wir haben ja über manche auch berichtet, aber wir haben ja auch in unserem Redaktionsumfeld Beispiele, die gesagt haben, also bei uns lief alles super. Und ich glaube, wenn alles super läuft, dann hat man diese Streitpunkte auch nicht. Also natürlich sagt man jetzt, man kommt mit dem Arzt nicht zurecht, man hat keine guten Gespräche führen können. Das ist alles jetzt die Folge natürlich von diesem Behandlungsfehler, den die Gutachten bezeugen. Aber in, ich sag mal, in 95-99% der Fälle läuft ja alles gut.
Ich denke dann nur immer, man unterschreibt ja, bevor man sich zu einer Operation entscheidet, nach dem Aufklärungsgespräch so einen 8-seitigen Bogen mit 1000 Risiken, die man dann selbst auch akzeptiert. Also es kann das passieren, es könnte das passieren, du kannst blind werden, du kannst umfallen, du kannst nicht wieder aufwachen. Irgendwie gefühlt unterschreibt man all das ja, aber man ist ja in der Pflicht, es zu unterschreiben oder man bekommt diese Dienstleistung oder diese medizinische Leistung einfach nicht, ne?
Genau, ich glaube, bei allen Risiken, die eintreffen können, dann hast du da auch wenig Handlungsspielraum. Also ich erinnere mich, als ich auf dem OP-Tisch lag und eine Kreuzband-OP bekommen sollte, hat man mir eine große Spritze in den Oberschenkel gedrückt und da hieß es, sie müssen dabei aber wach sein, weil wenn sie danach ihr Bein nicht mehr spüren, dann wissen sie, dass sie diese Spritze bekommen haben von uns. Also sowas unterschreibt man dann mit. Aber dass dort eine Arterie verletzt wird, dann die Blutung nicht gestoppt werden können und ich sag mal, diese Behandlung dieser Arterie dann nicht richtig verlaufen ist, das unterschreibt niemand und da ist das Krankenhaus dann in der Pflicht. So hat es sich ja auch gesehen, sonst würden sie ja nicht zahlen.
Medizinische Themen sind für uns immer speziell, weil sie unseren, ich sag mal, Kenntnishorizont immer weit übersteigen und eben weil wir da nicht einfach Einblicke bekommen. Man kann sich dann von einem Patienten auch eine Freigabe erteilen lassen, dass man also von dem Dienstleister, der dann möglicherweise angeschuldigt wird, irgendwie auch volle Auskunftsberechtigungen hat und so. Aber dennoch, wir haben ja an diesem Beispiel auch gesehen, da endet dann meist trotzdem oder oftmals trotzdem irgendwie die Laterne, weil wir kriegen diese Antworten dann einfach nicht, ne? Da da können wir dann ja auch nichts machen oder weiß nicht.
Kann naja, man kann Gutachten lesen, ja, genau. Ne, das habe ich zuhauf getan, also es ist wirklich 3 Jahre, ich will es nicht Recherche nennen, weil das ist es nicht, sondern ich wurde einfach auf dem Laufenden gehalten. Ja. Aber es ist natürlich wirklich viel Fachliches, was ich mir dann einordnen lassen muss von ebenfalls Experten oder dann Juristen, und natürlich haben die alle auch eine eigene Meinung und es ist alles immer nicht so ganz klar, aber es waren dann 2, 3 Gutachten sehr, sehr deutlich, die das dann auch, finde ich, für mich verständlich erklärt haben. Aber da gehört ja eine Menge dazu. Ich habe Bilder gesehen von dem amputierten Bein. Das gehört für mich dazu, aber es war jetzt nicht, stand nicht ganz oben auf meiner Liste, das sehen zu müssen.
Ich danke dir für die Mühe. Die ganze Geschichte gibt es auf RN+. Also wer da noch nicht Mitglied ist, der kann das jetzt für 1 Euro werden und dann monatelang für 1 Euro alles lesen. Ich würde euch herzlich dazu einladen, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir da sind und solche auch zum Teil knietiefen Recherchen oder langwierigen Verfahren begleiten. Das kostet aber natürlich Geld und wir würden uns total freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Ich kann schon mal vorausschauen, wir haben demnächst auch wieder eine spannende, da haben wir sogar eine große Serie, wahrscheinlich 6 oder 7 Teile. Da geht es weniger um medizinische Themen, aber um ein großes Geflecht. Auch eine, ich will mal fast sagen, investigative Recherche sogar. Da freue ich mich schon drauf, verrate aber noch nicht, worum es geht. Aber das ist das, was wir für die Stadtgesellschaft hier leisten. Und wir freuen uns, wenn ihr euch da ein bisschen mit eurem eigenen Geld beteiligt, damit es in unserer Stadt gut zugeht und auch so bleibt. An dieser Stelle, Fabian, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast.
Danke, und Tobi.
Bis denn. Die ganze Welt spricht über die Fußball-Weltmeisterschaft. Weiß ich gar nicht. Freust du dich drauf? Johannes Wenzel ist jetzt im Studio. Ich grüße dich. Guckst du das?
Tobi, erstmal freue ich mich, hier zu sein, vor allen Dingen.
Ja, ich auch. Ich
das,
auch.
Ne, weißt du ja. Und ja, die Diskussion hatte ich ja gestern schon mit dem einen Kollegen, den du hier, glaube ich, auch schon zu Gast hattest in der heutigen Folge, mit dem Fabian. Und auch mit unserem lieben, geschätzten Kollegen Lars Biermann aus dem Sport, ob jetzt überhaupt so ein Hype da ist, weil ich hab's bisher noch nicht so richtig gefühlt. Also ich bin jetzt noch nicht so komplett da und im großen Weltmeisterschaftshype, aber ich habe mich dann mit den beiden darauf geeinigt, dass vermutlich mit einem Sieg am Sonntag der deutschen Nationalelf sich das auch ganz, ganz schnell drehen kann.
Gegen die Fußballgroßmacht Curaçao.
Ich erzittere bereits.
Ja, genau.
Wenn irgendwelche Fans besagter Mannschaft hier gerade zuhören, dann entschuldigen wir uns an der Stelle.
Ja, da sind auch ein paar Niederländer vor allem, glaube ich, irgendwie gefühlt dabei, weil das ja auch eine niederländische Insel praktisch ist. Insofern, die können ja eigentlich Fußball spielen. Und ich habe schon gehört, Niederlande gilt bei einigen sogar zum Favoritenkreis, gehört irgendwie dazu. Aber wir wollen uns gar nicht über das Fußballfachliche unterhalten. Wir wollen uns über den Fußball im Sinne der Castrop-Rauxeler ein bisschen beschäftigen, denn Castrop-Rauxeler hat ja mit der Fußball-WM auch in gewisser Weise zu tun, auch wenn wir nicht Spielort sind, nicht Austragungsort. Micky Beisenherz zum Beispiel habe ich im Breakfast Club auf Magenta TV gesehen. Da ist er Wahnsinn. Nämlich jetzt gefühlt jeden zweiten Morgen, glaube ich, ab 7 Uhr oder so auf dem Streaming-Portal auch kostenlos zu sehen und talkt da mit irgendwelchen Leuten über das, was in der Nacht zuvor passiert ist und mit dem, wie wir ihn kennen, bissigen Humor, der dann da immer so ein bisschen mit drin ist, wenn Micky spricht. Das heißt also, das ist schon mal unsere erste Castrop-Rauxeler-Beteiligung und ich habe die erste Folge kurz mal so reingelinst. Da hat er im beim Wikipedia-Quiz, das machen die dann irgendwie, 5 Quizfragen, hat er gegen die Spielerin vom FC Arsenal, Tabea Kemme, nämlich gewonnen bei diesem Quiz. Er wusste zum Beispiel besser als sie, wie schwer der Fußball-WM-FIFA-offizielle Ball ist. Was würdest du tippen? Wie schwer ist der so?
Boah, ey, mit sowas bin ich sehr, sehr schlecht.
Ja, mach doch mal.
Ja, mach ich mich doch jetzt hier nur zum Deppen, keine Ahnung.
Doch, sag doch mal.
Ja, weiß ich nicht.
Weißt du echt nicht?
Sind das 5 Kilo, sind das 10 Kilo? Ich habe keine Ahnung.
Also
wahrscheinlich 10 Kilo nicht, ne?
Das sind so Medizinbälle, glaube ich. Also damit ich will ich halt dich
scheiße mit Zahlen. Deswegen habe ich gesagt, bitte lass mich da irgendwie drum rumkommen.
Ja, witzig, ich war total nah dran. Ich hätte getippt 450 Gramm. Okay. Micky tippte 600 Gramm, die Tabea Kemme tippte 875 und er wiegt 410 bis 450 Gramm. Also ich hatte einen Volltreffer. Okay,
Wahnsinn. Also okay, jetzt habe ich aber noch eine letzte Zwischenfrage, wenn wir so viel Zeit haben zum Rumalbern.
Ja,
wie heißt jetzt dieses Pedia?
Wikipedia.
Aber also hat jetzt Micky Beisenherz Wikipedia gewonnen, aber er hat das jetzt nicht, er hat die Fragen nicht selber geschrieben, weil das kam mir jetzt gerade sehr verdächtig vor.
Das hat
dem Namen.
Laura Hofmann, glaube ich, gemacht, okay, oder die Redaktion. Laura Hofmann ist die Moderatorin dieser Show zusammen mit Sascha Bandermann im Wechsel und die war da als Moderatorin und hat diese Fragen dann gestellt.
Okay,
dann an Micky und an Tabea und Micky war viel besser. Zum Beispiel, wer war erster Fußball-Weltmeister 1930?
England oder Brasilien?
Nein, Uruguay. So, also auch das hätte ich gewusst. Also ich hätte bei diesem Quiz, glaube ich, auch so gar nicht so ganz schlecht abgeschnitten. Okay, ja, so viel wissen wir jetzt also zur fußballfachlichen Expertise von Johannes Wenzel, liebe Leute. Lass uns doch mal sprechen darüber, wo man die Spiele in Castrop-Rauxel schauen kann. Weil ich vermute, das könnte für viele Castrop-Rauxler eine relevante Frage sein. Vor allem die Deutschlandspiele, wenn man sie nicht daheim zu Hause vorm eigenen Fernseher schauen möchte. Du hast das ein bisschen recherchiert zusammen mit Uwe von Schirp. Gib doch mal einen kleinen Überblick.
Genau, also da gibt es einige Adressen, also beispielsweise in Ickern, die zwei. Und die haben tatsächlich ein super Sonderweltmeisterschaftsprogramm. Also erstmal werden natürlich erstmal irgendwie die Deutschlandspiele gezeigt. Und da plant der Betreiber Philipp Greulich wohl jedes Mal eine besondere Aktion. Was genau das sein wird, konnte mir Uwe jetzt auch noch nicht verraten.
Müsste man dann auf Instagram denen einfach mal folgen, dann
genau,
kriegt man das aktuell mit, ne?
Einfach mal da reinschneiden. Und außerdem werden aber auch sämtliche Spiele der Weltmeisterschaft gezeigt, sofern sie während der Öffnungszeiten stattfinden.
Also nachts um drei Jordanien gegen Panama kann man dann
da
nicht gucken.
Ich habe extra direkt dran gehangen, ne? Ah ja, das kann man da wahrscheinlich, also das wird man da nicht gucken können. Sollte aber während der K.O.-Runden, da kann das ja der Fall sein, dass auch mal ein Deutschlandspiel ein bisschen später stattfinden wird, soweit ich das auf dem Schirm habe. Und da hat er schon gesagt, der Philipp Greulich, da wäre er auch bereit, dann gegebenenfalls außerhalb der regulären Öffnungszeiten das Spiel zu zeigen.
Okay, da können die Ickerner hingehen.
Genau.
Was ist hier in Castrop, in der Altstadt oder im Umfeld der Altstadt oder woanders? Was hast du noch auf dem Schirm?
Wir haben natürlich unter anderem auch das Brauhaus Rüttershof in Oberkastrop, was ja jetzt fußläufig durchaus erreichbar ist von der Altstadt, wo Emma Böck wieder die Deutschlandspiele zeigen wird. Und hat aber auch schon gesagt, klar, die späten Anstoßzeiten könnten gegebenenfalls eine Herausforderung sein. Und deswegen wird er da noch so ein bisschen gucken, wie das mit Specials und so weiter aussieht. Aber auf jeden Fall wird er da möglichst viel Fußball zeigen.
Da gibt es auch ein spezielles Bier übrigens. Der Bierbrauer Mücke, also Christoph Kirchhelle, hat ein Azteken-Ale gebraut, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das gibt's da frisch vom Zapfhahn.
Jo, und auch bezüglich beispielsweise von Grillabenden und anderen Aktionen, wie es die bei vergangenen Turnieren gab im Brauhaus, will er wieder kreativ werden. Also da wird sicherlich kurzfristig noch das ein oder andere uns erwarten. Steakhouse Lindenhof ist wohl auch mit dabei. Die werden Sachen zeigen. Und dann wird im Haus Hölter beispielsweise auch wieder Fußball zu sehen sein. Da werden es dann aber auch die Deutschlandspieler hauptsächlich sein, die da mit Ton gezeigt werden. Und die übrigen Spiele, sofern denn während der Öffnungszeiten sie stattfinden, die werden dann einfach ohne Ton wohl laufen. Und dann gibt es ja noch quasi den Standort, den exklusiven diesen Sommer vom Haus Hölter in unserer lieben Nachbarstadt Waltrop. Da wird nämlich im Moselbachpark dann eine Leinwand aufgebaut. Und
oh, cool.
Das hat Leon Philipp mir schon verraten.
Ich glaube, am Riad auf der Wartburginsel gibt es auch was, wenn ich das richtig weiß. Ansonsten
genau, Sommergarten Riad.
Gibt es wahrscheinlich noch viele weitere Locations. Wir haben eine kleine Sammlung gemacht, die ist auch wahrscheinlich nicht ganz vollständig, aber alle Gastronomen, die noch was anbieten, können sich ja gerne an uns wenden und dann würden wir das auch
genau
laufend im Turnier noch ergänzen. Ne?
Genau so nämlich. Da, wir haben schon darunter geschrieben, ne, dass wir, jeder kann sich bei uns melden. Wir haben da jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber versuchen natürlich jeden zu berücksichtigen und ne, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht auf alle in der Podcast-Folge hier jetzt eingehen konnten, Tobi und ich haben ja jetzt auch vorhin noch erstmal so ein bisschen rumgealbert, aber ne, nehmt es uns nicht böse, aber wir ergänzen auf jeden Fall jeden den Artikel, den wir auf dem Schirm haben.
Ich würde auch noch hinweisen, es gibt auch Jugendzentren zum Beispiel, die die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigen, zum Beispiel der Meeting Point in Dorf-Rauxel, dann aber natürlich eher für die jüngeren Leute. Wahrscheinlich gibt es auch Fußballvereine oder andere Einrichtungen. Also meldet euch doch einfach, wenn ihr das gerne bei uns angekündigt haben wollen würdet, dann schreibt eine E-Mail an podcast@ruhrnachrichten.de und dann würden wir das in der Übersicht ergänzen. Wir haben uns aber auch beschäftigt mit Menschen, die diese Fußball-WM vielleicht mit einem weinenden Auge verfolgen. Da gibt es natürlich auch Leute, die das politisch alles sehr schwierig finden und so. Aber vor allem auch fußballerisch betrachtet gibt es Italiener, die irgendwie in die Röhre gucken.
Ja.
Wir haben ein Promi-Paar aus Castrop-Rauxel, die gar nicht mehr hier leben, aber die haben wir mal angefunkt. Ich weiß nicht, ob euch der Name Pina und Enzo Scolaro was sagen, aber die haben hier über Jahre gastronomisch was bewegt in Castrop-Rauxel, unter anderem beim Italiener Michele an der Wittner Straße, später dann im Martins hier in der Altstadt in diesem wunderschönen Fachwerkhaus direkt an der Lambertuskirche. Die haben wir mal angerufen. Was haben die gesagt, Johannes?
Ja, erstmal haben die liebe Grüße ausgerichtet und haben auch ein bisschen nochmal Sehnsucht nach CKÜ gehabt, weil die Pina meinte nämlich, sie hätte zu ihrem Mann Enzo gesagt, ja, guck mal, CKÜ ist und wir sind nicht dabei.
Ja, also, die waren über Jahrzehnte
weiter im Herzen.
Über Jahrzehnte als Gastronomen gefühlt auch dabei und haben das Fest hier mitgestaltet und begleitet. Ja, genau. Also klar, dass da Wehmut aufkommt.
Haben nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwann nochmal vorbeischauen.
Als Gast aber dann wahrscheinlich.
Bevor wir jetzt wieder hier abschweifen, habe ich vor allen Dingen mit Pina darüber gesprochen, wie denn so irgendwie die Fußballstimmung in Italien ist. Weil natürlich Verhalten ist klar, also dass die jetzt nicht unbedingt besser sein würde als hier, liegt ja in der Natur der Sache, wenn Italien schon wieder nicht mit dabei ist. Und der Frust darüber sitzt wohl auch tief. Aber dennoch gibt es natürlich irgendwie genügend Fußballverrückte, bei den Italienern, die halt natürlich trotzdem dann halt die Spiele dann noch gucken wollen. Pina und Enzo gehören auch durchaus dazu, insofern, als dass die halt sagen, okay, die wichtigsten Spiele wollen wir uns geben. Für die sind in diesem Falle die wichtigsten Spiele natürlich einmal die Deutschen, also die drücken Deutschland die Daumen. Aber weil wohl die Tochter der beiden mit einem Portugiesen verheiratet ist, hat Pina Scolaro auch ein Herz für Portugal, in diesem Fall bei der Weltmeisterschaft.
Okay, Portugal gehört auch zum Favoritenkreis. Ich habe von irgendwem gehört, dass Portugal Weltmeister wird im Vorfeld. Ich habe mich jetzt so ein bisschen versucht, da so ranzurobben an die WM und ich spüre auch noch nicht so diese ganz große Euphorie, muss ich ehrlicherweise zugeben. Was glaubst du denn, wer Weltmeister wird?
Wie gesagt, dadurch, dass ich da jetzt selber auch gar nicht so richtig im Hype gewesen bin, also dadurch, dass ich jetzt gestern mal nochmal mit Pina und Enzo gesprochen habe und mich jetzt mit dem Thema auch einfach rein beruflich beschäftigen musste, habe ich gedacht, okay, dann gebe ich jetzt auch mal meine Tipps ab in unserer Tippgruppe, bevor ich das wieder verpeile.
Okay.
Und dann habe ich einfach Deutschland gesagt, weil ich hatte jetzt wirklich noch nicht den Nerv, mich im Vorfeld damit irgendwelchen Favoriten oder Nicht-Favoriten auseinanderzusetzen. Deshalb war ich jetzt einfach mal optimistisch.
Könnte sein, dass Manuel Neuer uns diesen Sommer rettet. Vielleicht sind es aber auch die anderen Granden anderer Nationen wie Lionel Messi für Argentinien oder Cristiano Ronaldo für angesprochenes Portugal. Also die Ü40-Bande ist richtig am Start. Und auch Edin Dzeko, unser Schalke-Eigengewächs in Anführungsstrichen, für Bosnien-Herzegowina zusammen mit Nikola Katic, also da hat Schalke auch noch ein paar Aktien im Ü40-Bereich auf jeden Fall dann noch für vielleicht Furore bei diesem Turnier zu sorgen. Insofern, es gibt doch auch sportlich gesehen ein paar Dinge, auf die man sich eigentlich freuen kann, oder?
Ja, definitiv. Und ich meine, wir nehmen ja jetzt das am Donnerstag auf. Heute Abend ist das Eröffnungsspiel. Ich habe jetzt vorhin zum Einstieg gesagt, okay, spätestens mit einem Sieg von Deutschland am Sonntag bin ich wahrscheinlich auch dabei und im Hype. Kann auch gut sein, dass wenn wir jetzt heute Abend irgendwie das Spiel gucken, ja, dann bin ich wahrscheinlich morgen früh, wenn diese Folge veröffentlicht wird, auch komplett wieder bei Weltmeisterschaft und voll am Start.
Wir freuen uns drauf und hoffen, dass ihr das auch ein bisschen könnt. Lasst die WM-Sonne in euer Herz. Johannes, vielen Dank für den kleinen Überblick und wie gesagt, der Serviceartikel, den findet ihr auf rn.de/castrop. Bis denn. Das war's mit unserer Episode 233. Ich hoffe, ihr habt auch in die Spezialfolge 232 reingehört, in der ich leider ein paar Tonprobleme hatte in den ersten 12 Minuten, aber trotzdem ein interessantes Gespräch führen konnte mit den beiden Stadtverbandsvorsitzenden der SPD, erstmals zwei Frauen, Lisa Kapteinert und mit besonderem Fokus Ekaterini Hellfeier, die neu gewählt wurde. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann schaut bitte in unseren Feed einfach rein auf rn.de/podcast oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da gibt es ja alle Episoden und die letzte ist besonders hörenswert aus meiner Sicht. Ich habe auch schon vorbereitet eine weitere Spezialepisode, die erscheint dann so ungefähr Anfang kommender Woche. Da könnt ihr euch schon mal auf Yvonne Bien freuen, mit der ich über die Vereinbarkeit von Familie und Karriere gesprochen habe. Wenn euch diese Episoden und unsere Arbeit hier im Podcast gefallen, dann lasst doch bitte in den Podcast-Applikationen eurer Wahl Kommentare oder Sternebewertungen da, möglichst positiv natürlich. Und empfehlt uns weiter. Der Podcast ist kostenlos und erscheint ein- bis zweimal die Woche und bringt euch, glaube ich, immer ganz gut aufs Laufende, was in Castrop-Rauxel und Umgebung wichtig ist. Also, das ist kostenlos und ist ein Angebot der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch unser Portal ruhrnachrichten.de und da /Castrop ganz im Speziellen als eure Newspage Nummer 1 weiterverfolgt und weiterempfehlt. Ich danke euch fürs Zuhören und sage von dieser Stelle Glück auf, euer Tobias Weckenbrock.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.